Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist einmal mehr die Ambulantisierung, dieses Mal aber aus etwas anderer Perspektive. Es geht um die Vergütung von Tonsillektomien und anderer HNO-Operationen nach dem AOP-Katalog, um eine Boykottaktion, wenn es denn eine war, und um die Interpretation von Daten, wie erfolgreich diese Aktion war. Und dazu begrüße ich jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt wie kein zweiter, Professor Jan Löhler, Bundesvorsitzender des Berufsverbands der HNO-Ärzte. Hallo nach Schleswig-Holstein oder, wie ich gerade eben hörte, doch woanders hin. Hallo, Herr Professor Löhler.
Hallo, Herr Gerloff. Schönen guten Tag.
Professor Löhler, das war ein Schlagabtausch in der abgelaufenen Woche. Das kann man wohl sagen. Oder in der ablaufenden Woche. Das war ja jetzt am Wochenanfang. Erst kam die Mitteilung des GKV-Spitzenverbands ganz unschuldig daher, dass die Anzahl der Tonsillektomien im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres deutlich zugenommen habe. Nämlich um fast 20%. Noch stärker habe die Anzahl der Paukenröhrchen-OP zugenommen. Es dauerte nicht lange, dann kam Ihr Dementi. Wollen Sie uns vielleicht einmal die Gemengelage erklären? Die Meldung und Ihre Antwort darauf hatten ja einen Hintergrund, oder wenn man nicht sagen will, eine sehr lange Vorgeschichte.
Richtig, die Vorgeschichte ist schon seit Anfang des vergangenen Jahres eigentlich zu erzählen. Und seitdem sind die Argumente immer wieder hin und her ausgetauscht worden, ohne dass sich aber in der Sache irgendwas groß geändert hat. Und wieder einmal mehr hat die gesetzliche Krankenkasse Äpfel mit Birnen verglichen, was sie von Anbeginn der Auseinandersetzung tut, indem sie ein Quartal genommen hat aus den Corona-Zeiten und das mit den Nach-Corona-Zeiten verglichen hat. Und man hat natürlich auch Nachholeffekte irgendwo. Deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Zahlen, die die Krankenkassen präsentieren, gestiegen sind. Wenn man das aber sauber macht, muss man das mit einem Vor-Corona-Quartal machen. Das haben wir mehrfach schon auch aufbereitet für die Öffentlichkeit und verschiedene andere Stellen. Und wenn man dieses tut, also mit 2019 vergleicht, dann hat man einen Rückgang von über 8%, obwohl es natürlich trotzdem diese Nachholeffekte gibt. Also, dass nach Corona vermehrt Kinder operiert werden mussten. Gleichwohl ist also die Anzahl der Operationen um über 8% zurückgegangen. Und das ist in meinen Augen, da diese Argumente ja schon seit längerem auch der gesetzlichen Krankenkasse bekannt sind, dann auch scheinheilig, immer wieder die gleichen alten falschen Argumente hervorzuziehen, nur damit es für sie selbst besser aussieht.
Dann versuchen wir mal, das Pferd sauber von vorne aufzuzäumen. Also die Kassen sagen durch die Blume, die Anzahl der Operationen habe zugenommen, obwohl Berufsverband und Fachgesellschaft dazu aufgerufen hatten, möglichst keine Termine oder weniger Termine für diese OP zu machen, weil sie nicht mehr kostendeckend seien. Wie wirksam war denn der Boykottaufruf tatsächlich?
Das ist im Detail ganz schwierig nachzuvollziehen. Also wir haben zweimal Umfragen gemacht unter unseren Mitgliedern und jedes Mal immer eine Zustimmungsrate von ungefähr 80%, über 80% gehabt. Die sagten, ja, wir unterstützen das, wir finden das gut und wir beteiligen uns daran. Inwieweit das im Einzelfall der Fall ist, können wir nicht kontrollieren, wollen wir auch nicht kontrollieren. Aber uns erreichen nach wie vor täglich Mitteilungen von operierenden Kollegen und Kollegen aus dem ganzen Land, dass die Bedingungen eine Katastrophe sind und eben nicht nur aus dem ambulanten Bereich, sondern eben auch unsere im Krankenhaus tätigen Kolleginnen und Kollegen sagen, dass das so nicht funktioniert. Es gibt ja prominente Beispiele, dass kaufmännische Geschäftsführer von Universitätsklinika, zum Beispiel der Universitätsklinik in Minden, das ambulante Operieren komplett eingestellt haben, weil es sich eben nicht mehr rechnet. Und da diese Kinder-Hals-Nasen-Ohren-Operationen den Löwenanteil der ambulanten Operationen in diesen Krankenhäusern ausmachen, ist natürlich eigentlich auch vollkommen klar, was damit eigentlich dann gemeint ist. Und das gibt es aber natürlich auch aus städtischen Krankenhäusern, aus anderen Kliniken, auch bundesweit wird das immer weiter an uns berichtet. Und das zeigt, wie dramatisch die Lage ist.
Sie haben ja nun vorgerechnet eben schon, dass im Vergleich zu vor Corona ein Rückgang um gut 8% feststellbar sei. Also nach Boykott sieht es trotzdem nicht aus. 8% weniger, ja, okay. Irgendjemand, es gibt Leute, die reagieren darauf. Aber Boykott ist doch schon was anderes. Also 80% Zustimmungsrate in Ehren, aber die meisten entscheiden sich dann doch dagegen, das dann gar nicht mehr anzubieten.
Wie sehen Man muss Sie das, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Diese Schwierigkeit der Unterfinanzierung besteht ja nicht erst seit Jahresbeginn des vergangenen Jahres, sondern besteht schon seit vielen Jahren. Und mich haben schon seit ganz vielen Jahren Kollegen immer wieder auch angerufen und gesagt, ich lasse es jetzt, ich operiere nicht mehr, ich höre auf. Das heißt, die Kollegen haben ganz unabhängig von dem Boykottaufruf mit den Füßen abgestimmt. Das kann man sehr klar auch sehen anhand von Zahlen zu den operierenden Ärztinnen und Ärzten. Mhm. In Hamburg hatten wir auch davon 2019 hatten wir 50 Operateure und jetzt sind es nur noch 20. Das ist eben etwas, was dann lokal vor Ort passiert. Es mag sein, dass der ein oder andere, warum auch immer, weiter operiert im bisherigen Umfang, vielleicht auch so lokal mehr operiert, weil er günstige Verträge mit seinem OP-Zentrum abgeschlossen hat oder es ausgleichen kann aus seiner persönlichen Situation oder es schlicht nicht übers Herz bringt, weil die Kinder sind ja dann da. Und wenn man sieht, welche Entwicklungsverzögerungen eben durch dieses Problem überhaupt erzeugt werden, schaffen es manche Kollegen vielleicht auch nicht, Nein zu sagen. Das sind aber Details, über die wir letztlich hier uns sehr lange unterhalten können, ohne dass wir in der Sache in irgendeiner Form weiterkommen. Fakt ist, die Anzahl der Operateure, die diese Eingriffe anbieten, nimmt massiv ab. Nicht nur im ambulanten Sektor, sondern eben auch im stationären Sektor. Auch hier ein Beispiel aus Hamburg. Da hat der Asklepios-Konzern ein OP-Zentrum geschlossen, bei dem 12 Operateure beschäftigt waren. Niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, denen wurden schlicht die Verträge gekündigt, weil es sich auch für dieses OP-Zentrum nicht mehr gerechnet hat.
Sie haben jetzt gerade gesagt, manche Leute oder manche Ärztinnen oder Ärzte bringen es vielleicht nicht übers Herz, diese Operation nicht mehr anzubieten, dass die Kassen schreiben vom großen Engagement. Das ist natürlich nicht ganz ohne Suffisanz, mit dem sich die niedergelassen.
Das ist euphemistisch und es ist zynisch in meinen Augen. Es ist einfach zynisch, weil der Paragraph 1 des Sozialgesetzbuchs 5 sagt, dass die gesetzlichen Krankenkassen eine Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen haben. Und wenn man das dann auf Gutmenschentum, Altruismus aufbaut und letzten Endes durch Ausbeutung finanziert von Menschen, die sich ihrer ethischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst sind, dann finde ich das zutiefst unanständig, weil die gesetzlichen Krankenkassen sich selbst ja bei jeder Lohnrundenerhöhung aus den versicherten Beiträgen ganz selbstverständlich in ersten Grade vollkommen selbst bitten. Auch ihren MFA regelmäßig irgendwelche Gehaltserhöhungen zahlen, die weit über dem liegen, was im niedergelassenen Bereich überhaupt finanziert werden kann. Ja. Darüber wird überhaupt nicht geredet und das finde ich. Ich finde das obszön.
Es hat ja auch was mit den, das ist die andere Seite, es hat ja auch was mit den vertragsärztlichen Pflichten zu tun, was alle Leistungen auch anzubieten, die im GKV-Katalog stehen, nicht? Also es ist einerseits die ethische Verpflichtung.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, okay. Da muss ich gleich einhaken. Das möchte nicht unhöflich erscheinen. Das ist etwas differenzierter zu betrachten. Also wenn Sie im niedergelassenen Bereich konservative Leistungen anbieten, dann müssen sie tatsächlich das Fachspektrum anbieten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hörtest nach Ansicht eines HNO-Arztes unterfinanziert ist, und der Ansicht bin ich persönlich auch, weil dafür gibt es 16 Euro und die MFA sitzt dafür eine halbe Stunde in der Kabine. Aber sie müssen es tun, weil das zum konservativen typischen Leistungsspektrum geht. Sie können also nicht sagen, das mache ich jetzt ab morgen nicht mehr. Wenn Sie ambulant operieren, dann brauchen Sie dafür erstens ohnehin eine Sondergenehmigung. Die müssen Sie sich von Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung holen. Da gibt es dann verschiedene Auflagen, Hygiene und so weiter und so fort. Und was Sie dann operieren, das ist wiederum dann Ihrem ärztlichen Können auch irgendwo zuzurechnen. Es gibt Menschen, die können, haben sich spezialisiert auf bestimmte Eingriffe, die machen die dann und sagen bei dem anderen, das wird zu kompliziert oder ich habe das schlicht das Instrumentarium nicht. Mhm. Also man kann sich da durchaus sehr, sehr differenziert verhalten. Auch dieses Argument wird von Kassenseite und auch teilweise von den Politikern immer wieder gebracht. Wir müssten das als Kassenarzt anbieten. Das stimmt aber so für die Operationen schlicht nicht.
Okay, ja, habe ich wieder was gelernt. Nun steht dahinter, wir wollen ja noch weiter aufzäumen, das Pferd. Dahinter steht ja eine Honoraränderung zum Jahreswechsel 2022-23, der die Lage noch mal ein bisschen verschärft hat. Häufig abgerechnete einfache Operationen wurden da abgewertet. Andere OP, aufwendigere vor allem, wurden aufgewertet. Letztlich beruht ja der EBM auf einer Mischkalkulation. Geht diese Mischkalkulation bei operierenden HNO-Ärzten nicht mehr auf?
Also zunächst muss ja einmal festgestellt werden, dass diese Aufwertung der sogenannten höherwertigen Eingriffe insgesamt punktumneutral durchgeführt wurde. Das heißt, insgesamt wird kein Cent mehr ausgegeben. Man hat das nur umverteilt. Mhm. Verbrämt wurde das Ganze damit, dass man sagte, man wolle das ambulante Operieren fördern. Nun ist es so, dass, das hatte ich eben auf Ihre erste Frage ja schon ein bisschen angedeutet, nicht jede HNO-Ärztin, nicht jeder HNO-Arzt das volle Spektrum von N1 bis N5 Eingriffen beispielsweise anbietet, sondern viele konzentrieren sich oder haben sich in der Vergangenheit eben auf diese sogenannten Kinder-HNO-Operationen schwerpunktmäßig festgelegt und können eben nicht das Honorar dann durch solche Mischkalkulationen ausgleichen. Ja. Es mag sein, dass das Kolleginnen und Kollegen gibt, wo das funktioniert, die eben bestimmte Eingriffe dann vermehrt anbieten aus dem sogenannten höherwertigen Segment. Das sind aber Einzelfälle. Die meisten sind bei diesen N1 bis N3 Eingriffen verhaftet, wenn man so will. Mhm. Und die können überhaupt nicht mischkalkulieren, sondern für die sieht es dann unterm Strich noch düsterer aus seit Beginn des letzten Jahres als ohnehin vorher schon.
Darf ich so indiskret sein, zu fragen, wie das bei Ihnen in der Praxis in Bad Bramstedt ist das, glaube ich, nicht? Also nördlich von Hamburg ist?
Das ist im Herzen von Schleswig-Holstein vollkommen richtig. Ja, dürfen Sie natürlich. Ich habe schon vor über 10 Jahren das ambulante Operieren eingestellt, weil es sich wirtschaftlich für mich nicht mehr darstellen ließ mit Rufbereitschaft und operativem Aufklären. Mittlerweile hat man das Krankenhaus seitens der Stadt, in der ich damals tätig war, abgerissen und auf dem Gelände Reihenhäuser errichtet. Das ist auch eine Idee, wie man so ein Grundstück verwenden kann. Also so ist der Lauf der Dinge. Das heißt, ich habe schlicht auch gar kein OP mehr. Aber wie auch immer, ich mache das schon lange nicht mehr und zwar auch gerade wegen dieser wirtschaftlichen Schieflage.
Okay. Die Krankenkassen, versuchen wir nochmal einen Schritt weiter zu gehen, die haben ja durchaus auch eine Rechnung vorgelegt. Und zwar sowohl eine Rechnung auf Einzelabrechnungsbasis als auch dann die Gesamtrechnung mit dem Jahreseinkommen operierender HNO-Ärzte. Da kommen wir gleich noch zu. Gehen wir mal auf die Vergütung der einzelnen Leistung ein. Jetzt, die haben gesagt, eine einfache Entfernung von Rachenmandeln, die bringe 277 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das dauere 15 bis 20 Minuten. Davon, von diesen 277 Euro würden genau 111 Euro für den direkten Eingriff bezahlt. Das sei angemessen. Wie sieht Ihre Gegenrechnung aus?
Die ist ganz einfach eigentlich. Vom Prinzip sind erstmal die genannten Zahlen, wenn man sie global betrachtet, nicht verkehrt. Die gesetzliche Krankenkasse operiert aber auch hier wieder mit falschen Argumenten und Annahmen. Wir haben es eben schon gesagt, beim Operateur selbst verbleiben diese ungefähr 111 Euro. Und das restliche Geld geht eben an den Narkosearzt, geht an das OP-Zentrum und so weiter und so fort. Mhm. Die 12 Minuten, die sind stark untertrieben. Es sind eine Dreiviertelstunde, die man als Operateur beschäftigt ist, weil anders als zum Beispiel ein Bereich, der auch bei Kindern häufiger operiert wird, nämlich die Phimose bei kleinen Jungs durch urologische Kolleginnen und Kollegen, können sie nicht, wenn der Eingriff beendet ist, nach nebenan gehen, sich vielleicht nochmal die Akte des nächsten Patienten schon mal anschauen oder diktieren und irgendwelche statistischen Ziffern in den Computer eingeben, sondern sie müssen als HNO-Ärztin, als HNO-Arzt bis zum Ausleiten der Narkose immer neben dem kleinen Patienten, der kleinen Patientin stehen bleiben und zwar eben in OP-Bereitschaft, weil wir operieren im Bereich der oberen Luftwege und wenn es da zu Nachblutung kommt, haben wir schnell eine lebensbedrohliche Situation. Ah ja. Und die Eingriffszeit ist eben mit den von den Krankenkassen genannten Zeiten von 12 oder 15 Minuten viel, viel zu gering. Wir brauchen 45 Minuten, alles in allem, von der Intubation bis zur Extubation. Und da können Sie gar nichts sonst machen. Und die Krankenkassen unterschlagen schlicht auch, dass man eben von diesen 111 Euro noch die Hygienepauschalen zu bezahlen hat, das OP-Personal zu bezahlen hat und die 24/7 Rufbereitschaft, die Aufklärung der Patienten, die natürlich bei Kindern auch noch mal aufwendiger ist, als wenn wir den Erwachsenen aufklären, weil sie mindestens einen Elternteil haben und manchmal zwei. Und manchmal sind noch mehr Leute da involviert, die sich dann Sorgen machen. Wir haben hinterher die Nachsorge davon zu leisten. Und das ist für den Preis, ich sage es mal so salopp und griffig, der weniger beinhaltet als das, was Sie für eine Dauerwelle heute bezahlen müssen, schlicht nicht darstellbar. Sie sind damit weit im Minus und Sie buttern immer da nur zu.
Das kann ich nachvollziehen. Dann kommen wir zum letzten Argument der Krankenkassen. Der Spitzenverband argumentiert zusätzlich mit den durchschnittlichen Bruttoreinerträgen von HNO-Praxen je Inhaber. Diese lägen in Höhe von gut 253.000 Euro. Sie zitieren damit das Destatis. Bruttoreinerträge seien vergleichbar mit dem Bruttoeinkommen eines Angestellten. Daraus könnte man dann ja schließen, dass die Mischkalkulation im EBM am Ende doch funktioniert. Aber auch hier wieder die Frage, wie sieht Ihre Gegenrechnung aus?
Auch das ist relativ klar zu sagen. Also erstens beinhaltet das natürlich auch die Liquidation, die Sie aus dem privatärztlichen Sektor generieren. Und da hat die Krankenkasse eben zusätzlich schlicht nicht recht. Dieser Reinertrag beinhaltet natürlich noch weitere Kosten, die Sie davon dann abziehen müssen, wie zum Beispiel Altersvorsorge-Rückstellungen. Sie müssen Investitionspauschalen bilden. Das sind ja alles Dinge, die ein Angestellter überhaupt nicht zu berücksichtigen hat. Das heißt, Sie zahlen dann auf Ihr Bruttoeinkommen natürlich die Steuern und dann wird nochmal hälftig das abgezogen, was ja Sozialversicherungsbeiträge zu leisten haben. Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber ja direkt. Also das ist das, was dann noch weggeht, aber das war's dann auch. Aber Sie müssen eben als Angestellter keine Rücklagen bilden, außer natürlich für Ihren privaten Bereich, aber nicht für den unternehmerischen Bereich. Und das ist auch wieder eine schlichte Verzerrung. Hier werden wieder nur Neid und irgendwelche anderen Debatten angezettelt, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben. Und noch einmal, man kann für dieses Geld von, sagen wir es jetzt mal 111 Euro, nicht eine Dreiviertelstunde lang im OP stehen, das OP-Personal bezahlen, die Suite bezahlen, Hygieneauflagen erfüllen, die 24/7 Rufbereitschaft machen, die Vor- und Nachsorge machen. Das ist nicht darstellbar. Und wenn die Krankenkassen anderer Meinung sind, dann sollen sie mir gerne mal bitte erklären, warum wir nicht mittlerweile einen Boom haben an solchen Operationen und warum wir jetzt Wartelisten haben von teilweise in bestimmten Regionen von bis zu 2. Wenn das alles so lukrativ wäre, dann müssten die Kollegen doch draußen im Lande sich die Finger danach lecken, diesen Eingriff endlich durchführen zu dürfen. Aber dem ist ja nicht so, sondern die Logopädiepraxen quellen über vor Kindern, die Sprachentwicklungsverzögerungen genau aus diesem Grund haben, weil sie eben schlecht hören, keine Röhrchen bekommen haben, nicht adenotomiert wurden. Und das wird dann wiederum bezahlt. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die müssen Hörgeräte für die Kinder aufschreiben, damit eben diese Hörstörung behoben wird. Das kostet ein Vielfaches von dem Eingriff und auch das wird von den Krankenkassen klaglos bezahlt. Noch absurder wird es, wenn die Krankenkassen dann Operationen im Ausland finanzieren. Beispielsweise sind mir Fälle aus der Schweiz und Dänemark bekannt, wo dann die dortigen Kollegen nach dem dortigen privatärztlichen Abrechnungssystem Rechnung stellen, die Eltern dahin fahren und das dann von der gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland übernommen wird. Also da verstehe ich die Welt dann überhaupt nicht mehr.
Ja, ist manchmal schwierig. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Nebenkriegsschauplatz, sagen wir mal. Die Hoffnung, dass HNO-Operationen im Hybrid-DRG-Katalog wiedergefunden werden könnten, haben sich ja jetzt mit der Einigung von Kassen, Krankenhausgesellschaft und KBV nicht erfüllt, weil viele Operationen natürlich bereits ambulant erbracht werden. Also das Ambulantisierungspotenzial ist da relativ gering, weil da sowieso schon alles ambulant gemacht wird. Die Krankenkassen wollen da keine Mitnahmeeffekte. Gibt es denn noch am Ende vielleicht doch Potenzial in Sachen Hybrid-DRG für die kommenden Jahre?
Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich bin persönlich unenttäuscht von diesem Verhandlungsergebnis, zumal wir gegenüber der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Vorwege klar gemacht haben, wie wir diese Kuh vom Eis bekommen. Das Argument mit dem 115F hätte man durchaus auch lösen können. Das heißt also, das Ambulantisierungspotenzial ist tatsächlich bei diesen Eingriffen nicht so hoch. Aber es kann ja trotzdem diese Eingriffe da reingenommen werden, um eben einfach schlicht das Problem zu lösen. Ja, also ein ganz eitler Ausspruch, den wir schon im Neuen Testament finden, die Gesetze sind für die Menschen da und nicht die Menschen für die Gesetze. Also da müssen man entsprechend mal Handlungen finden, um den Menschen draußen, insbesondere den Kindern, zu helfen. Und noch einmal, also das Problem ist ja schon seit langem bekannt. Es wäre auch im Ministerium ein leichtes gewesen, dieses in die entsprechenden Kataloge dann hineinzuschreiben. Aber durch diese vorzeitige Einigung der Selbstverwaltung wurde das letzten Endes erstmal verhindert. Da sind sie schon enttäuscht. Das Zweite ist, man kann natürlich auch ganz anders argumentieren und sagen, gut, wir haben hier ein grundsätzliches Problem bei der Versorgung von kleinen Patientinnen und Patienten und wir können deswegen die N1 bis N3 Eingriffe für alle Fachgruppen einfach aufwerten, sagen wir mal mit dem dreifachen Faktor versehen oder irgendwie so etwas. Dann wäre das nicht nur eine Regelung für die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, sondern auch für die Urologen, für die Augenärzte überall da, für die Kinderchirurgen, wo eben solche Eingriffe bei kleinen Menschen durchgeführt werden. Und alle haben wir das Problem, dass wir letzten Endes mit sehr hohem Engagement und sehr hohem Aufwand durchaus komplizierte Fälle zu behandeln haben, die eben dann nach den Vergütungstabellen, wie sie jetzt vorliegen, immer unterfinanziert sind. Auch das wäre ja eine Lösungsmöglichkeit. Mhm. Wir versuchen, das gegenüber der Politik klarzumachen, gegenüber dem Ministerium klarzumachen, gegenüber der Selbstverwaltung klarzumachen. Nur wenn man eben überall mehr oder weniger nur auf Ablehnung, taube Ohren, Ignoranz oder sogar auf Zynismus eben stößt, dann wird man da nicht weiterkommen. Und das bezahlen am Ende unsere kleinen Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Folgeerscheinungen. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Mhm. Welche Lehre würden Sie denn jetzt aus dieser kleinen medialen Auseinandersetzung, wenn man das mal so nennen will, mit dem Spitzenverband der Krankenkassen ziehen? Also gibt es da für Sie ein kleines Fazit?
Ja, das Fazit ist, so schrecklich das Thema ja ist und dass es immer noch nicht gelöst ist, obwohl es in diesem wirklich immer noch sehr reichen Land ja lösbar wäre. Es geht ja nicht um große Summen insgesamt, sondern wenn man das auskömmlich finanzierte, dann wäre das Problem mit einem wirklich im Vergleich zu den übrigen Ausgaben der gesetzlichen Krankenkasse sehr überschaubaren Betrag zu lösen. Will man aber nicht. Aber das Fazit, was ich daraus ziehen will, ist, dass jetzt offensichtlich eben immer noch so aktuell ist, dass sich hier die gesetzliche Krankenkassen bemühen, die nochmal eine Stellungnahme rauszuhauen, die zwar natürlich nicht besser ist als ihre vorigen, die wir ja eben länger schon analysiert haben, aber dass doch das Problem auch bei denen auf dem Tisch liegt. Und die nächste Ebene ist eben die Politik, die Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten und wer auch immer von diesen kleinen Patientinnen und Patienten sind Wähler. Und ich denke schon, dass die Eltern dann eben zum Beispiel an die Wahlkreisabgeordneten herantreten. Das empfehlen wir unseren Müttern und Vätern, die bei uns in der Praxis ja dann auch sind, und das Problem dort dann nochmals benennen. Und am Ende des Tages macht dann auch jeder irgendwo seinen Strich in der Wahlurne und überlegt sich schon, welche Partei unterstützt bestimmte Vorhaben und welche nicht. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass dann der Wutbürger wiederkommt und das Kreuz an der Stelle bei Parteien macht, die letztlich vielleicht Probleme zum Teil noch benennen, aber zu keinerlei Lösung bereit sind, beziehungsweise die Lösungsmöglichkeiten, die sie aufführen, eben letzten Endes unsere demokratische Selbstverfassung und Selbstverständnis in Frage stellen. Das will ich damit nicht. Aber es ist schon so, dass kluge Sozialpolitik eben auch Bevölkerungsstabilisierungspolitik ist. Das muss man ganz klar so sagen.
Herr Professor Löhler, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, für die jedenfalls, für die vorher kein Licht war, warum bei ambulanten Operationen von HNO-Ärzten eben doch nicht alles in Ordnung ist und wo genau sie der Schuh drückt. Alles Gute für Sie und viel Erfolg bei Ihren Bemühungen, da die Dinge wieder ins Lot zu bringen.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Gerhard. Einen schönen Tag für Sie.
Und als allerletztes lösen wir noch das Rätsel vom Anfang des Podcasts. Herr Professor Löhler ist nämlich zurzeit in Italien und nicht in Schleswig-Holstein. Und den Zuhörern sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss!